Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane und bis 14 Uhr mit den folgenden Themen. Nach dem Autogipfel, wie reagieren die betroffenen Zulieferer auf die Aussicht auf finanzielle Hilfen? Vor der nächsten Tarifrunde bei der Post kommt's heute zu Warnstreiks. Und mitten in den Brexit-Verhandlungen, die britische Regierung bringt eine handelspolitische Provokation ins Parlament. Zunächst ein Blick auf diese Nachricht. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat die weltweiten Studien mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten unterbrochen. Hintergrund ist der Krankheitsfall bei einem Studienteilnehmer. AstraZeneca gehört zu den führenden Unternehmen im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Die EU, die USA, weitere Länder haben sich bereits Millionen Dosen des Impfstoffs vorab gesichert. Frage an Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Jetzt also ein vorläufiger Stopp der Studie. Wie reagieren die Finanzmärkte auf diese Nachricht?
Die Aktien geben zum Teil deutlich nach, -2%. Weltweit forschen ja führende Pharmakonzerne an einem Impfstoff. Jeder will möglichst schnell mit entsprechenden Produkten auf den Markt kommen. Dennoch sollen Vorgaben eingehalten werden, aber es sind halt Rückschläge nicht ausgeschlossen. Dennoch, es kommt nicht alle Tage vor, dass es solch ein geschlossenes Vorgehen gibt, um Probleme in den Griff zu bekommen.
In dem Kontext auch die Reisewarnung für fast alle gut 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raums endet am 30. September. Gibt es da Reaktionen?
Man kann halt leider nicht so schnell einen Hebel umlegen, so nach dem Motto, wenn es heute keine Reisewarnung mehr gibt, werden morgen Touristen in Scharen kommen. Der Einbruch in der Branche ist groß und es wird lange dauern, bis man sich erholt und vor allen Dingen, bis man sich neu orientiert hat. Das Reiseverhalten wird sich ändern. In welche Richtung muss man noch abwarten? Aktien der Lufthansa heute jedenfalls immer noch im Minus, -2,5% auf Fraport-Papiere geben 2% nach.
Vor wenigen Minuten erreichte uns außerdem diese Nachricht: knapp 5 Jahre nach dem Aufliegen der Abgasaffäre bei Volkswagen hat das Braunschweiger Landgericht jetzt die Betrugsanklage gegen den Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Das heißt, der Prozess kommt. Reagiert die Volkswagen-Aktie schon auf diese Meldung?
Ja, zunächst war sie noch im Plus, aber jetzt kippt sie ins Minus, die Papiere mehr als 1% tiefer.
Ja, die Autowerte waren ja gestern schon den ganzen Tag eigentlich der Renner, aber der DAX, der hatte 1% eingebüßt über den Tag, sich mitreißen lassen vom Ausverkauf der Tech-Aktien in den USA. Und die waren zuvor von einem Rekordhoch zum nächsten gestiegen in den letzten Wochen. Wieso, Frau Werle, jetzt diese Umkehr bei den Technologieunternehmen?
Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Roland Fiege gesprochen vom Unternehmen Die Digitale. Von ihm wollte ich zunächst wissen, was ist denn das, was wir jetzt sehen? Eine Trendwende? Und hier ist seine Antwort.
Na, ich denke, das lag in erster Linie daran, dass in den letzten Monaten durch die Pandemie getrieben natürlich Anleger, auch institutionelle Anleger, sich gefragt haben, womit kann man denn überhaupt noch Geld verdienen in der Zukunft? Viele andere sichere Banken wie Reiseindustrien, zum Teil auch Airlines, all diese Dinge sind ja weggebrochen, werden auch auf eine gewisse Zeit sich nicht wieder erholen. Und ich denke, das war auch so eine gewisse Flucht in die Hoffnung, in die Technologie, die ja auch durchaus begründet ist.
Wie ist denn der rasante Aufschwung bei den großen amerikanischen Technologiefirmen zu erklären?
Ja, also wir werden eine Zeit erleben, da sind wir jetzt gerade mittendrin, wo die Digitalisierung von allen Dienstleistungen und allem, was nicht nied- und nagelfest ist, passieren wird. Wir haben es selbst auch in einem, sagen wir mal, steinzeitlichen Land wie Deutschland, was Digitalisierung angeht, erlebt, dass dann auf einmal Dinge, die unmöglich schienen, auf einmal ganz schnell gehen, auch wenn es sicherlich nicht überall professionell zugegangen ist, aber auf einmal waren Dinge digital möglich, von zu Hause arbeiten, mit den Lehrern zoomen, all diese Kleinigkeiten, die doch sehr, sehr wichtig sind, hat gezeigt, dass da eine Trendwende zu sehen ist und die wird auch sich nicht wieder zurückdrehen lassen.
Die großen, traditionsreichen Industriekonzerne hierzulande kämpfen ums Überleben, also der Maschinenbau, die Autobranche, die Chemiebranche. Bislang hatten sie gesamtwirtschaftlich gesehen eine Schlüsselstellung inne. Ist das jetzt so etwas wie ein letztes Aufbäumen, bevor die Tech-Industrie ihnen den Rang streitig machen wird?
Na, wir sehen definitiv eine Götterdämmerung der traditionellen Industrien, was natürlich eine Riesenwelle und auch viele, viele mitreißen wird, sei es Chemiebranche und auch andere Bereiche. Der Hintergrund ist einfach der, dass die Pandemie uns gezeigt hat, dass es so, wie es vorher ging, nicht weitergeht. Wir haben auch gesehen, dass selbst Konzerne wie Exxon, die lange, lange Zeit als das wertvollste Unternehmen der Welt galten, auf einmal ja, nicht mehr so wertvoll sind. Dieses Dieses werden wir in Deutschland auch erleben. Und da zeigt sich jetzt einfach, dass wir so viele Dinge verschlafen haben in den letzten 30 Jahren, angefangen bei Infrastrukturausbau, Glasfaser, aber insgesamt einfach die Ausrichtung auf Dienstleistungen, auf digitale Dienste. Und das rächt sich jetzt.
Welche Rolle spielt die deutsche Tech-Industrie?
Leider eine viel zu geringe. Es gibt sehr gute Initiativen, es gibt sehr gutes Know-how, es gibt sehr gute Köpfe in diesem Land. Und da ist hier noch viel Handlungsbedarf in Deutschland.
Wie sieht es denn mit der chinesischen Konkurrenz aus?
China hat sehr systematisch den Bereich künstliche Intelligenz ausgebaut. Zum anderen gibt es in China Services, die alle mobil ablaufen, bezahlen, kaufen, handeln, sich gegenseitig Geld überweisen. China hat sich quasi seinen eigenen Markt geschaffen und ist in vielen Bereichen sehr, sehr weit vorne, sodass sogar Silicon Valley langsam Angst davor hat.
Auch in der Tech-Branche gibt es Veränderungen. Microsoft, Amazon und wie sie alle heißen, sie haben heute andere Geschäftsmodelle als noch vor 10 oder 20 Jahren. Welche Trends sehen Sie?
Man macht sich in gewissen Bereichen gegenseitig Konkurrenz, aber der Markt ist so groß und so schnelllebig, dass wirklich Technologiekonzerne oder auch ein vermeintliches Social Network wie Facebook mit sehr vielen IT-Diensten und künstlichen Intelligenzdiensten vorbeikommen. Die ergänzen sich zum einen und haben aber wirklich viele Jahre Vorsprung vor dem europäischen Markt. Und das wird sehr, sehr schwer sein, das einzuholen.
Das sagt Roland Fiege vom Unternehmen Die Digitale. Und den DAX haben Sie vorhin kurz angesprochen. Der steigt deutlich plus fast 1% auf jetzt 13.091 Punkte.
Ja, der deutsche Anbieter von Corona-Tests Kiagen, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Der verspricht einen tragbaren Corona-Schnelltest. Wie kommt das an heute?
Ja, das kommt wirklich gut an. Kiagen im MDAX gelistet, die Papiere steigen um 3%. Der Test soll Konzernangaben zufolge Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten liefern. Kiagen will bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde einen Antrag auf Eilzulassung stellen. Und auch in Europa wird dann eine Registrierung angestrebt.
Abgesagt sind gestern die Ölpreise mal wieder. Wie entwickelt sich der Markt heute?
Heute kein klarer Trend. Sowohl WTI als auch die Nordseesorte Brent können das bisherige Tageshoch nicht halten. Grund für den Preisrückgang in den vergangenen Wochen war ja vor allem die zunehmende Verunsicherung über die Stärke der Erholung der Weltwirtschaft.
Und der Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,1754 $. Die Umlaufrendite von -0,48 auf -0,51% gesunken. Und die Feinunze Gold 1.923,11 $.
Danke, Claudia Werle in Frankfurt. Und wir bleiben an der Börse. Die feiert heute ein Jubiläum. Am 9. September 1585, da legten Frankfurter Kaufleute zum ersten Mal einheitliche Wechselkurse fest. Aus heutiger Sicht der Vorläufer der Börse Frankfurt. Damals ging es vor allem um den Handel mit Schuldscheinen und um den Münzwechsel. Die erste Aktie wurde dann 1820, also vor 200 Jahren, an der Frankfurter Börse gehandelt. Wie sich der Aktienhandel über die Jahrhunderte verändert hat, weiß Volker Hirt.
Frankfurt, ein wichtiges Handelszentrum in Europa, ein wichtiger Finanzplatz. Die Wurzeln reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert. Am 9. September 1585 schließen sich Kaufleute zusammen, legen einheitliche Wechselkurse fest. Das hatte ganz praktische Gründe, denn es gab damals weder im Deutschen Reich noch in Europa eine einheitliche Währung. Wucher und Betrügereien waren an der Tagesordnung. Dem wollte man einen Riegel vorschieben. Diese Zusammenkunft der Kaufleute gilt als Geburtsstunde der Frankfurter Börse. Mit Börsenhandel, wie wir ihn heute kennen, hatte das zunächst wenig zu tun. Es waren Versammlungen, die zunächst unter freiem Himmel stattfanden. Ziemlich lautstark muss es dabei zugegangen sein, vermutet der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Die haben sich dann zugerufen, hier kriegst du das für dies und das für jenes und für das oder das. Und so haben sich dann im Laufe der Zeit Kurse gebildet, die dann die Makler nutzen konnten, um zu sagen, das kannst du da für den Kurs bekommen und den Kurs bekommen. Und da sieht man auch gleich die Dynamik daraus, weil solche Dinge sind ja nicht einmal festgesetzt. Solche Kurse, die ändern sich ja laufend.
Die ersten Aktien wurden in Frankfurt erst im Jahre 1820 gehandelt. Das waren Anteile der österreichischen Nationalbank. Später kamen Aktien vor allem von Eisenbahnunternehmen dazu und Papiere anderer Industriebetriebe. Im Zuge der Industrialisierung entdeckte man die großen Vorzüge eines solchen Handels, denn damit ließen sich große, kostspielige Projekte finanzieren. Und der Börsenhandel heute? Bis in die 1980er, 90er Jahre glich der Handelssaal in der Frankfurter Innenstadt noch einem Marktplatz. Da wurde auf dem Parkett geschrien und wild gestikuliert. Von außen betrachtet sah es aus wie das große Tohuwabohu. Aktienhändler Oliver Roth kennt das noch.
Ja, damals gab es hier 1500 Menschen und das war in der Tat wie ein Jahrmarkt, wie ein großer Jahrmarkt, den sich vielleicht viele Leute auch noch vorstellen können, oder ein großer Markt. Alle haben durcheinander gerufen. Es gab aber ganz klare Regeln. Die Geschäfte wurden damals mündlich, also per Zuruf, abgewickelt im großen Rahmen. Millionenbeträge sind da umgegangen. Aber die Menschen damals hatten einen sehr hohen Ehrenkodex und haben sich dann, wenn sie sich mal nicht einigen konnten, weil man irgendwie was falsch verstanden hatte in dem lauten Geschrei, dann am nächsten Tag trotzdem immer ehrenhalber dann irgendwie wieder geeinigt, sodass das Börsengeschäft damals auch floriert hat.
Heute läuft der Handel voll elektronisch ab. Man muss viel mehr aufpassen, sagt Rentenhändler Arthur Brunner.
Der Handel heute ist unpersönlicher geworden. Ein falscher Knopfdruck und ein Geschäft ist getätigt, was bei einem Fehler teilweise sehr starke wirtschaftliche Konsequenzen haben kann.
Für Vermögensverwalter wie Hendrik Leber von Akatis hat der Handelssaal in der Frankfurter Innenstadt keine Bedeutung mehr.
Wenn ich jetzt eine aktuelle Börseorder von heute mir anschaue, eine Apple-Aktie, 5 Millionen haben wir da geordert, 5 Millionen Gegenwert, die ist in 3 Minuten durchgelaufen. Die sind 500 Teilorders zerlegt worden und ich kann gar nicht sagen, wo die gerade ausgeführt worden ist. Vielleicht an 10, 20 verschiedenen Börsenplätzen der Welt. Ich sehe nur am Ende, so und so viele 1000 Stück sind gemacht und dann wird abgerechnet.
Heute ist die Frage, wo der wichtigste Teil des Börsenhandels stattfindet, eindeutig zu beantworten. Es sind die Computersysteme, es ist der virtuelle Raum, sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Und dennoch.
Auf Handelssäle und deren historische, nostalgische Bedeutung oder auch Bedeutung als Begegnungsort komplett zu verzichten, würde ich für falsch halten.
Die Börse im Wandel der Zeit, Sie hörten die Zusammenfassung von Volker Hirt. Die Verbrenner vom Hof kriegen mit dieser Forderung nach Verkaufsprämien, ist die CSU gestern in Beratungen mit der Bundesregierung, BranchenvertreterInnen und Gewerkschaften gegangen. Durchgesetzt hat sie sich nicht. Weder neue Prämien noch andere konkrete Hilfen für die angeschlagene Autobranche wurden beschlossen. Geprüft werden soll aber, wie das Eigenkapital insbesondere von Zulieferern gestärkt werden kann. Von denen haben viele ihren Firmensitz in Niedersachsen, wo auch Deutschlands größter Autobauer Volkswagen seinen Stammwert hat. Heute in den Schlagzeilen wegen des Abgasskandals. Wie man in Niedersachsen das Ansinnen der Politik sieht, die Zulieferer zu stützen, das berichtet Alexander Budde.
Als sinnvollen Austausch wertet Stefan Weil den Autogipfel. Antworten auf die akuten Probleme der Branche seien die jüngsten Absichtserklärungen und Arbeitsgruppen jedoch nicht. Für den Ministerpräsidenten von Niedersachsen ist klar, staatliche Unterstützung für die Automobilindustrie muss sein, in welcher Form auch immer. Noch deutlicher wird Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Verbands Niedersachsen Metall.
Es ist schön, dass man sich in Berlin noch die Zeit nimmt, über Zukunftsfragen der Automobilindustrie zu unterhalten, über autonomes Fahren, über Digitalisierung. Aber für meine Begriffe ist das zu wenig. Mit dem Schlafwagen werden wir die deutsche Zulieferindustrie jedenfalls nicht retten.
Aller Voraussicht nach werden große deutsche Automobilkonzerne wie Volkswagen in diesem Jahr noch schwarze Zahlen schreiben, zumal es in China längst wieder aufwärts geht. Ganz anders die Lage der Zulieferbetriebe. Diese meist mittelständischen Firmen konnten wegen des Preisdrucks seit Jahren kaum Rücklagen bilden. Bei rund 30% weniger verkauften Fahrzeugen bisher in Deutschland durch den Corona-Lockdown fehlt nun das Geld für überfällige Investitionen in digitale Vernetzung, neue Antriebe und Materialien. Eine Arbeitsgruppe soll bis Anfang November prüfen, wie das Eigenkapital dieser Firmen gestärkt werden kann. SPD, Grüne und IG Metall haben die Idee eines halbstaatlichen Beteiligungsfonds ins Gespräch gebracht. Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB, sieht in der Krise gute Gründe für eine solche Eigenkapitalbeteiligung.
Kleine Unternehmen, gerade die Automobilzulieferer der zweiten, dritten, vierten Reihe, bei denen ist das Geld etwas knapper. Ich glaube schon, dass es eine interessante Idee sein kann, dass man dort Eigenkapital hineingibt. Allerdings war der Staat noch nie ein guter Unternehmer. Er sollte sich natürlich bei der Geschäftspolitik möglichst raushalten. Wobei es natürlich bei einem staatlichen Fonds oder einem Beteiligungsfonds natürlich auch derart ausgestaltet sein kann, dass für jeden Euro, den der Staat gibt, möglicherweise ein großer Konzern auch noch einen Euro reingibt. Insofern durch die Konzerne beurteilt wird, wo dieses Geld hinfließen soll.
Thorsten Bremer ist Geschäftsführer von Boge Elastmetall mit Stammsitz im niedersächsischen Damme. Gefertigt werden Automobilbauteile aus Gummi und Kunststoff. Kunden sind nahezu alle namhaften Autohersteller. Das Geschäftsmodell hing bisher am Erfolg großer Plattformen der Hersteller. Verschärft noch durch Corona sieht sich der nüchterne Physiker nun aber mit mehreren Herausforderungen auf einmal konfrontiert. Ein Drittel weniger Umsatz in den Werken weltweit. Volumina brechen weg. Zugleich werden die Vorleistungen etwa beim Umstieg auf Elektroantriebe größer. Und das ohne jede Aussicht, bei den Kunden höhere Preise zu erzielen. Dass der Staat bei Krisenunternehmen mit ungewisser Zukunft einsteigen sollte, hält Bremer gleichwohl für den falschen Weg.
Ich finde, hier muss auch die Marktwirtschaft am Ende sagen, wer überlebt und wer vielleicht auch aussteigen muss. Der Gesamtmarkt wird erstmal kleiner auf Sicht, auf die nächsten Jahre. Wenn man das alles durchsubventioniert, hat man hinterher eine Menge Firmen, die noch da sind, die aber nicht mehr in Auslastung kommen. Das heißt, das ganze Geschäftsmodell wird nicht fair gesteuert, sondern jetzt muss man auch wirklich mal der Wahrheit ins Auge schauen und sagen, es ist nicht genug für alle da und es ist auch nicht genug für die da, die in den komplett falschen Geschäftsmodellen sind.
Statt in Kurzarbeit sollte staatliches Geld besser gezielt in anwendungsnahe Forschungsprojekte und in Steuererleichterungen für Entwicklungsleistungen der Firmen fließen, schlägt Bremer vor. Auch Volker Schmidt von Niedersachsen Metall würde viel lieber noch einmal über den steuerlichen Verlustrücktritt reden. Die hohen Verluste der Betriebe heute müssten mit den Gewinnen aus besseren Zeiten verrechnet werden können. Außerdem gehöre die EEG-Umlage sofort abgeschafft, weil sie die Strompreise auf ein Rekordniveau bringt. Für lediglich aufgeschoben, aber zwingend notwendig hält Schmidt die Entscheidung über eine Kaufprämie für Verbrenner.
Alexander Budde berichtete aus Niedersachsen. In den kommenden Tagen könnte die Zustellung von Briefen und Paketen etwas haken, denn die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Hintergründe von Jörg Sauerwein.
Nach der zweiten Tarifrunde in der vergangenen Woche lagen die Positionen zwischen Post und Gewerkschaft noch weit auseinander. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsisch sagte, die Post wolle die Mitarbeiter mit einer Erhöhung von 1,5% abspeisen. Das sei eine Provokation, die sich die Beschäftigten nicht bieten lassen wollten. Deshalb sollen sie an verschiedenen Orten in ganz Deutschland heute die Arbeit niederlegen. Unter anderem ein großes Paketzentrum in Köln, Standorte im Ruhrgebiet und ein Briefzentrum in München werden zum Teil bis morgen früh bestreikt. Damit will die Gewerkschaft den Druck vor der dritten Tarifrunde in 2 Wochen erhöhen. Verdi fordert unter anderem 5,5% mehr Geld für die Beschäftigten. Außerdem sollen die Auszubildenden monatlich pauschal 90 Euro mehr Geld bekommen. Die Gewerkschaft hält das für realistisch, da die Post wegen stark gestiegener Paketzahlen zu den Corona-Krisengewinnern gehöre. Anfang August hatte der Konzern erfolgreiche Zahlen für das zurückliegende Quartal gemeldet. Unter anderem war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3% gestiegen.
Jörg Sauerwein mit Informationen aus Bonn. Die Post kündigte heute unter anderem danach an, für die nächste Tarifrunde ein Angebot an die Tarifpartner zu machen. Pünktlich zur aktuellen Brexit-Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien wird der britische Premier Boris Johnson mal wieder seinem Ruf als Provokateur gerecht. Seine Regierung plant heute, ein Gesetz ins Parlament einzubringen, das den Binnenmarkt zwischen den Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland intakt halten soll. Das Problem, es widerspricht der Grundsatzvereinbarung zum Brexit mit der EU. Über die handelspolitischen Einzelheiten mit politischer Sprengkraft berichtet Burkhard Birke.
Interne Handelsbarrieren zwischen den 4 Nationen des Vereinigten Königreiches zu vermeiden, einheitliche Lebensmittel- und Produktstandards. Noch sind nicht alle Details bekannt, aber klar ist schon jetzt.
Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
Das Binnenmarktgesetz verstößt sehr begrenzt und spezifisch gegen internationales Recht, erklärte Nordirland-Minister Brandon Lewis gestern im Unterhaus. Denn was sein Ministerkollege Alex Sharmer vorschlägt, ist, dass die britische Regierung allein über Staatshilfen für Nordirland entscheiden kann, ohne die EU zu konsultieren. Überdies will London auch eigenständig über den freien Waren- und Güterverkehr zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich entscheiden. Beides widerspricht dem Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens. Denn dort ist festgelegt, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben darf. Der brüchige Frieden in Nordirland sollte nicht gefährdet werden. Ohne Grenzen zur Republik Irland könnten eventuelle britische Staatshilfen in Nordirland also den Wettbewerb verzerren, kommt das Binnenmarktgesetz. Zudem könnte dem Schmuggel Tür und Tor geöffnet werden. Denn einigen sich EU und Großbritannien nicht auf ein Freihandelsabkommen, so bedeutet das, es greifen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die sieht beispielsweise für den Export von Lammfleisch Zölle von über 50% für Autos von 10% vor. Die Aus- und Einfuhr von und nach Nordirland müsste kontrolliert und reglementiert werden, um die Umgehung von Zöllen zu verhindern. In der irischen See zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel könnte und müsste laut EU-Vertrag für einige Waren und Produkte eine Zollgrenze entstehen. Verständlich, dass dies der britischen Regierung missfällt und sie einen einheitlichen Binnenmarkt für alle vier Nationen des Vereinigten Königreichs mit dem neuen Gesetz etablieren will. Internationale Verträge seien jedoch einzuhalten, mahnte Ex-Premierministerin Theresa May.
How can the government reassure future international partners that the UK can be trusted to abide by the legal obligations of the agreements it signs?
Denn sonst würde die britische Regierung das Vertrauen in ihre Vertragstreue zerstören. May war nicht die einzige Kritikerin unter den Konservativen. Der Chefjurist aus dem Finanzministerium, Sir Jonathan Jones, nahm seinen Hut. Die Labour-Opposition zeigte sich entsetzt und mahnte zur Einhaltung der Verträge. Gerätselt wird indes, ob die Regierung Johnson die EU bewusst hinters Licht geführt hat oder jetzt nur den Druck auf die Brexit-Verhandlungen erhöhen will. Wir sind bestrebt, das Nordirland-Protokoll einzuhalten und wollen das durch die Verhandlungen und im gemeinsamen Ausschuss erreichen. Sollten wir allerdings scheitern, brauchen wir eine Regelung für Nordirland, sagte Nordirland-Minister Brandon Lewis.
Der Bericht war das von Burkhard Birke über das britische Binnenmarktgesetz. Und für die EU-Handelspolitik wird künftig Valdis Dombrovskis zuständig sein. Diese Personalie wird in unserer Wirtschaftspresseschau kommentiert.
Die Rheinzeitung aus Koblenz wertet dies als klugen Schachzug. Dombrovskis, der wenig redet, dafür aber umso konsequenter seine Positionen durchsetzt, war in seiner ersten Brüsseler Zeit für den Euro und den sozialen Dialog zuständig. Es sind genau jene beiden Pole, die bei künftigen Verträgen verbunden werden müssen. Das fordern nicht nur viele Kritiker des aktuellen Mercosur-Abkommens, sondern der Freihandelsverträge überhaupt. Dombrovskis scheint mit seiner Erfahrung und seinem Gewicht der europäische Politiker zu sein, der einen Weg findet, beides zu kombinieren. Bei genauer Betrachtung sei die Entscheidung von Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Riesenfehler, meint dagegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Marktliberale ist als geschäftsführender Vizepräsident bisher ein wichtiges doppeltes Korrektiv. Für die von den EU-Staats- und Regierungschefs ausgewählten anderen geschäftsführenden Vizepräsidenten Timmermans und Vestager, vor allem aber für den ihm nachgeordneten italienischen Wirtschaftskommissar Gentiloni. Zudem gab es mit Justizkommissar Didier Reinders einen geeigneteren Bewerber. Er hat als Außenminister Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt und gilt als deutlich geschickterer Verhandler. Vor dem Autogipfel gestern Abend hatte die CSU erneut Kaufprämien auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gefordert. Das ist Klientelpolitik, findet der Tagesspiegel aus Berlin. Es ist der pure Populismus. Auch CSU-Chef Söder weiß genau, dass die Zukunft des Personenverkehrs elektrisch ist, zumindest Hybrid. Wo sie auf jeden Fall nicht liegt, im Verbrennungsmotor, und sei er noch so effizient. Was soll also dieser Blick nach hinten in das Fahrwasser der Autokonzerne, deren Führung oftmals längst nach vorn peilt? Eine Kaufprämie werde die Autoindustrie nicht retten, betont auch die Volksstimme aus Magdeburg. Dafür sind ihre Probleme zu komplex. Eine staatliche Prämie, um den Absatz zu fördern, mag während einer kurzen und allgemeinen Absatzkrise sinnvoll sein. Sie hilft aber keinem Hersteller, der ein Problem mit seinem Produkt und dem Wettbewerb hat. Zudem ist die Liste der Fördermaßnahmen für deutsche Premiumhersteller schon heute lang. Ihre Grundprobleme müssen die Firmen selber lösen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und das war's von der Wirtschaft am Mittag. Hier im Deutschlandfunk gibt es um 17.05 Uhr das nächste Mal Berichte aus der Wirtschaft, dann auch mehr zur Zulassung der Anklage gegen Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Mein Name ist Silke Hane, danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss.